Yassas und willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe rund um den Internationalen Kongress für Byzantinistik, der Ende August 2026 in Wien stattfinden wird. In der heutigen Folge geht es um die Sonderausstellung Spurensuche Byzanz, Fragmente des griechischen Mittelalters, die ich allen Interessierten sehr ans Herz lege. Diese Sonderausstellung ist aktuell im Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien zu sehen. Und ich habe die große Ehre, mit den beiden Kuratorinnen sprechen zu können. Mit Christina Kubina und Giulia Rossetto. Im Gespräch erzählen sie, woher die Idee zu dieser Ausstellung stammt, wie es vom Konzept zur Umsetzung gekommen ist und wie das alles mit dem Byzantinistenkongress zusammenhängt. Darüber hinaus besprechen wir diverse Aspekte der Schriftlichkeit im Oströmischen Reich, die auch in der Ausstellung thematisiert werden. Ich wünsche euch mit dieser Folge viel Vergnügen und viele neue Erkenntnisse. Ich befinde mich im Hörsaal des Instituts für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien in der Wiener Innenstadt. Und mir gegenüber sitzen die beiden Kuratorinnen der Sonderausstellung Spurensuche Byzanz, Fragmente des griechischen Mittelalters. Diese Sonderausstellung ist aktuell im Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek zu sehen, und zwar noch bis zum 2. Mai 2027. Beide Kuratorinnen sind Postdoc-Universitätsassistentinnen am Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, und eine der beiden kennt ihr bereits von der ersten Spezialfolge, in der wir allgemein zum Byzantinistenkongress und zur Byzantinistik in Wien gesprochen haben, nämlich Frau Dr. Christina Kubina. Liebe Christina, danke, dass du auch heute wieder dabei bist.
Vielen Dank, dass du da bist, Günther.
Und die zweite Kuratorin ist Frau Dr. Giulia Rossetto. Vielen Dank auch dir, Giulia, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
Danke dir, Günther.
Wie gesagt, läuft gerade eure Sonderausstellung Spurensuche Byzanz mit griechischsprachigen Schriftzeugnissen vom 4. bis zum 16. Jahrhundert. Vielleicht zum Einstieg, wie ist die Idee für diese Ausstellung entstanden? Und wie hängt die Ausstellung mit dem Kongress im Sommer zusammen?
Sie hängt ganz, ganz eng mit diesem Kongress zusammen, weil die ersten Ideen davon eigentlich beim letzten Kongress entstanden sind. 2022 war der größte, große Byzantinistik-Kongress in Venedig und Padua. Und die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort hatten auch verschiedene Ausstellungen organisiert. Und als wir also beim Kongress waren, haben Giulia und ich unabhängig voneinander beide gedacht, Mensch, das müssten wir doch auch machen, das wäre doch großartig. Und haben uns dann also unterhalten und haben versucht, dieses Projekt, was erstmal nur so ein Traum war, in die Wirklichkeit umzusetzen. Wir haben natürlich sofort an die Nationalbibliothek gedacht, weil die Nationalbibliothek so unglaublich viele byzantinische Objekte, byzantinische Handschriften hat. Und haben dann uns eben daran gemacht, Kontakte zu knüpfen und zu schauen, wo kann man die Ausstellung unterbringen. Als erstes dachten wir an den Prunksaal mit einer ganz großen Ausstellung, auch mit den großen Highlights der byzantinischen Handschriften in der Nationalbibliothek. Da stellte sich dann relativ bald heraus, dass das aus konservatorischer Seite ein Problem ist, dass das so nicht funktionieren würde. Und wir haben aber dann mit dem Leiter der Papyrussammlung Kontakt aufgenommen, auch über unsere Kongresspräsidentin Frau Claudia Rapp mit Herrn Professor Bernhard Palme, der uns dann im Prinzip eingeladen hat, diese Ausstellung im Papyrusmuseum zu kuratieren, und dort haben wir dann das eigentliche Konzept entwickelt.
Wie entsteht dann so eine Ausstellung? Also was ist als erstes? Hat man irgendwie ein Ziel, das man verfolgt, oder denkt man schon an bestimmte Exponate, die man zeigen will, oder wie ist das Konzept entstanden?
Ja, wir haben zuerst ein Konzept geschrieben, das war schon vor 3 Jahren. Und natürlich, das war damals, wir wussten damals noch nicht, wo die Ausstellung stattfinden würde. Also wir hatten noch die Hoffnung, dass das im Prunksaal stattfindet. Und also wir haben so angefangen mit unseren Wünschen. Wie können wir Byzanz darstellen? Natürlich für die Kongressteilnehmerinnen, aber auch für die Öffentlichkeit. Und dann aber, als wir so erfahren haben, dass die Ausstellung im Papyrusmuseum stattfinden wurde, dann haben wir dann auch dort konkret gesehen, was für Vitrinen wir haben wurden. Und dann ist es ein bisschen anders geworden. Dann wir haben geschaut, wie groß sind die Vitrinen, was für Objekte in die Vitrine passen, wie hoch sind die Vitrinen. Wir haben auch sehr viel in der Laufen gelernt, müssen wir sagen.
In unserem ursprünglichen Konzept hatten wir zum Beispiel auch noch so wunderschöne große Handschriften, die Evangelien beinhalten und die dann so schöne Miniaturen, Bilder haben der Evangelisten, wie zum Beispiel der Evangelist Johannes das Evangelium schreibt. Das sind wunderschöne Miniaturen auf Goldgrund, die wir natürlich eigentlich wahnsinnig gern zeigen wollten, aber aus konservatorischen Gründen ist das nicht möglich. Diese Miniaturen fallen zum Teil schon fast ab. Das heißt, man muss da wahnsinnig vorsichtig damit sein und man kann diese Bücher nicht einer längeren Zeit dem Licht und der Öffentlichkeit aussetzen. Und aus diesen Gründen hat sich dann unser Konzept eigentlich gewandelt. Ursprünglich wollten wir die ganze byzantinische Buchkultur darstellen, von den großen Luxushandschriften bis zu den Alltagsdokumenten. Und als dann aber klar wurde, wir gehen ins Papyrusmuseum und wir haben Vitrinen, die relativ klein und vor allem nicht hoch sind, mussten wir also das Konzept verändern. Nachdem wir gesehen haben, wir können nur kleine Objekte benutzen, haben wir versucht, aus dieser Not eine Tugend zu machen und sind darauf gekommen, dass die Nationalbibliothek auch eine Sammlung von Fragmenten enthält. Und wir dachten, warum nehmen wir nicht diese Fragmente, diese relativ unscheinbaren Objekte und erzählen mit den Fragmenten eine ganz facettenreiche Geschichte von Byzanz jenseits von Gold und Purpur.
Und alle Exponate der Sonderausstellung stammen aus der Papyrussammlung oder der Sammlung von Handschriften und alten Drucken der Österreichischen Nationalbibliothek. Wie schafft man es hier, eine Auswahl zu treffen? Habt ihr dann quasi entschieden, welche Exponate ihr dann nehmen werdet?
Naja, die Papyrussammlung hat zehntausende griechische Papyri, also das ist sehr schwierig da auszuwählen. Man muss aber sagen, nur ein Bruchteil davon ist katalogisiert und diesen katalogisierten Teil haben wir durchsucht mit unseren Wünschen im Hinterkopf, aus welcher Zeit wollen wir Objekte haben, welchen Inhalt sollen die Objekte haben, gibt es Objekte, die auch bildliche Darstellungen haben. Das war der eine Weg. Der andere Weg war dann auch nach unseren inhaltlichen Vorstellungen. Es gibt Handschriften, die wir auch kannten, denen wir gern wollten, dass sie gezeigt werden, was sie berühmt und sehr aussagekräftig sind.
Ja, und für zum Beispiel die Objekte aus der Papyrussammlung haben wir online ausgewählt zuerst und dann sind wir in die Papyrussammlung gegangen und haben wir sie gesehen und gemessen und so weiter. Für die Fragmentesammlung zum Beispiel, die Sammlung war noch nicht digitalisiert, also das war für uns auch wie eine Detektivarbeit. Also wir haben welche fast als erste die Fragmente geschaut, gemessen und auch den Inhalt identifiziert und dann geschaut, was passt besser zur Ausstellung.
Also da geht es zum Beispiel um solche Objekte, wie auf dem Sujetbild der Ausstellung drauf sind. Diese Streifen, das sind eigentlich wirklich ganz unscheinbare Objekte, so Pergamentstreifen, die noch halb verknickt sind. Der Text ist unvollständig und das hat bisher nicht viele Menschen interessiert und wir haben aber gedacht, wie können wir denn das Leben solcher kleiner Objekte verstehen? Ja, wie sind die eigentlich in diese Form gekommen? Warum sind die heute so zerschnitten, so gefaltet? Denn all das sind ja Spuren eines zum Teil zweiten Lebens solcher Objekte. Das war einmal ein großes Buch und dann wurde es wiederverwendet. Und wenn man diese kleinen Objekte anschaut, dann sieht man ganz viele verschiedene Aspekte der byzantinischen Kultur.
Also ich habe einige Fragmente aus dem Dunkel des Archivs rausgeholt und dem Licht der Öffentlichkeit einmal zugeführt. Jetzt habt ihr beide ja unterschiedliche Forschungsschwerpunkte. Wie konntet ihr diese unterschiedlichen Blickwinkel in die Ausstellung einbringen?
Ich glaube, wir haben das sehr schön gemacht. Und die Ausstellung ist in drei Teilen gegliedert und wir wollen die Fragmentierung und die Fragmente aus unterschiedlicher Perspektive zeigen. Im ersten Teil zeigen wir die Fragmente von Büchern, also es geht um die physische Fragmentierung von Objekten und auch wie einzelne Seiten von luxuriöse Handschriften wiederverwendet wurden und ein neues Leben genommen haben. Und vielleicht das reflektiert ein bisschen mehr meine Forschung über Kodikologie, Paläographie und Palimpseste, und das sind Fragen, die mich also jeden Tag beschäftigen. Und dann im zweiten Teil zeigen wir eine andere Teil, eine andere Seite von Recyceln, also zum Beispiel das Wiederverwenden von Zitaten, von Textpassagen durch Zitaten, und das ist ein bisschen mehr, was Christina forschte.
Genau, also ich, wenn Julia sozusagen vom Buch her kommt, komme ich vom Text her. Dieser zweite Teil ist also mehr für die Texte an sich. Und der dritte Teil kombiniert das eigentlich sehr schön. Im dritten Teil geht es um Dokumente. Das sind immer Textdokumente, also zum Beispiel Urkunden oder Briefe. Die sind gebunden an das physische Objekt, in ihrer Einzigartigkeit sehr oft auch. Zugleich sind sie aber durch den Text, ist der Text das, was sie auszeichnet. Und so insgesamt hat es sich dann im Laufe der Zeit wirklich vermischt. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Teil der Ausstellung Julia gehört und der andere Teil gehört mir. Es ist auch, wie ich finde, nicht 50-50 aufgeteilt, sondern wirklich 100-100. Also wir haben Stunden um Stunden zusammengesessen, um diese Dinge zusammen zu erarbeiten und weiterzubringen.
Ja, und es wäre auch nicht möglich gewesen, die Ausstellung so zu machen, ohne diese Kooperation. Und also, ich habe sehr, sehr viel gelernt von Christina.
Und andersrum,
ja. Also, war wunderschön.
Wie ich gehört habe, habt ihr auch ein Pro-Seminar veranstaltet, was auch mit dieser Ausstellung zu tun hat. Was hat es damit auf sich?
Ja, das haben wir vor einem Jahr organisiert, und die Idee war, mit den Studierenden eine Hörsaalausstellung vorzubereiten mit Objekten und Fragmenten aus dem Papyrus, aus der Papyrussammlung und aus der Handschriftensammlung. Und das hat uns auch weiter geholfen in der Vorbereitung der Ausstellung. Die Studierenden waren wirklich sehr engagiert, und die haben, also jeder hat während des Semesters eine einzige Vitrine, also mit den echten Messungen von die wir auch dann für die Vitrinen im Papyrusmuseum gehabt hatten, vorbereitet. Und die besten Ergebnisse, und ja, die sollte dann auch nicht nur die Objekte präsentieren in einer Vitrine am Ende des Semesters, aber auch Vitrinentexte schreiben und einen Katalogtext. Und die besten Ergebnisse haben wir dann auch in der echten Ausstellung genommen. Und dann die besten Beschreibungen und die besten Objekte dann von der Studierenden wurden im Katalog veröffentlicht. Und dann, wir haben auch gesehen, bei der Ausstellungseröffnung sind viele der Studierenden gekommen, und die waren wirklich sehr stolz und haben ihre Objekte dann gezeigt. Und das war eine sehr schöne Erfahrung.
Ja, es war auch sehr schön, dass es auch sehr gemischt war, das Publikum. Also wir hatten eine Studentin, die Komparatistik studiert, vergleichende Literaturwissenschaft, die hat uns am Ende des Semesters dann gesagt, ja, ehrlich gesagt, ich musste erst mal googeln, was Byzanz eigentlich ist. Ja, und hat sich da aber so reingearbeitet in die byzantinische Buchkultur und alles, dass sie wirklich großartige Arbeit gemacht hat. Und am Ende war eine Vitrine im Prinzip mit ihren Objekten, obwohl sie null Vorwissen hatten. Andere kamen aus der Byzantinistik, aus der Kunstgeschichte. Und es war ganz spannend, weil wir wirklich angefangen haben bei null. Was sind überhaupt byzantinische Handschriften? Das war erstmal so, davon sind wir ausgegangen, von diesem Wissen. Dann die Frage, was sind Fragmente? Wie kann ich mit Fragmenten umgehen? Welche Themen würde ich beleuchten in einer Ausstellung zu Fragmenten? Wie suche ich Objekte an der österreichischen Nationalbibliothek? Wie gehe ich also mit den verschiedenen Datenbanken um? Und so sind wir von nichts sozusagen dazu gekommen, dass wir in der letzten Sitzung das ganze Institut eingeladen haben, diese Hörsaalausstellung zu besuchen. Und das war am Ende doch sehr, sehr erfolgreich, sehr arbeitsintensiv, glaube ich, auch für die Studierenden, aber sehr schön für die durchgehalten haben.
Ja, und auch, es war auch sehr interessant, also so diese Art von Texten zu schreiben, also Vitrinentexte ganz kurz und die recht informativ und auch die Katalogtexten, die auch die besonders die fortgeschrittenen Studierenden, Doktoranden, die schreiben so sehr akademisch und sehr kompliziert, und es war wirklich eine Art Kunst, dass diese Texte wieder zu bearbeiten, und wir haben wirklich alle zusammen sehr viel gelernt, und das Ergebnis, denke ich, ist ja gut geworden.
Wie gesagt, die Sonderausstellung ist im Papyrus-Museum zu sehen. Entsprechend gibt es auch einen Schwerpunkt an Schriftzeugnissen, die auf Papyrus geschrieben wurden. Darüber hinaus zeigt er auch Schriftstücke auf Pergament, Papier und anderen Beschreibstoffen. Könnt ihr vielleicht einen kurzen Überblick geben? Wann wurden welche Schriftträger verwendet?
Also die Byzantiner haben auch unterschiedliche Beschreibstoffe geschrieben. Auf Papyrus schrieb man, also die aus der Papyruspflanze kommt, schrieb man bis ungefähr im 7., 8. Jahrhundert und besonders in Ägypten. Aber gleichzeitig wurde auch Pergament benutzt. Und Pergament war wirklich die wichtigste Schreibstoffe für die Byzantiner. Was wir sehr schön zeigen in der Ausstellung, ist, dass unterschiedliche Materialien auch gleichzeitig benutzt wurden. Und ganz am Anfang der Ausstellung zeigen wir in einer Vitrine einen sehr schönen Vertrag auf Papyrus geschrieben. Also Papyrus wurde für Alltagsdokumente, Alltagsverbrauch verwendet. Und in diesem Vertrag auf Papyrus ein Pergamenthersteller schickt Lagen auf Pergament zu einem Kunde. Und man zeigt, man sieht in diesem Vertrag, dass ja, Pergament war doch benutzt, und wahrscheinlich ja für luxuriöse Bücher, wertvolle Bücher, aber gleichzeitig war auf Papyrus verwendet. Und wir sind hier im 7., 8. Jahrhundert. Pergament bleibt sehr wichtig und den wichtigsten Beschreibstoff bis im 11., 12. Jahrhundert. Ab dem 12. Jahrhundert finden wir auch in Konstantinopel Papier. Papier wurde durch die Araber eingeführt, zuerst in Ägypten, und dann es verbreitet sich weiter, und ja genau, und es wurde dann in Konstantinopel ab dem 12. Jahrhundert und dann danach auch mehr verwendet, und genau, wir zeigen Objekte, die mit unterschiedlichen Beschreibstoffen gemacht sind, aber sicherlich Pergament ist das Wichtigste.
Daneben zeigen wir aber auch, dass diese drei großen Ps, Papyrus, Pergament, Papier, überhaupt nicht die einzigen Beschreibstoffe waren, sondern wir haben auch viel ausgefallenere Dinge. Ausgefallen aus unserer Sicht sind sicherlich Ostrakar, das sind Tonscherben. In der Antike und im Frühmittelalter wurden sie aber sehr häufig benutzt. Warum? Aus dem einfachen Grund, dass kaputte Tongefäße in großer Anzahl vorhanden waren in byzantinischen Siedlungen. Und die hat man benutzt, um ganz verschiedene Dinge aufzuschreiben. Zum Teil sehr alltägliche Dinge wie Kurznachrichten oder Abrechnungen, zum Teil aber auch sogar Hymnen aus der Kirche. Und das heißt, man hat solche Tonscherben auch für Archive in Kirchen benutzt zum Beispiel. Wir haben Objekte auf Silber und Gold. Das sind in unserer Ausstellung zwei Schutzamulette. Da wird also um Gesundheit gebeten, und die Träger dieser Amulette haben die aufgewickelt und sich um den Hals gehängt. Und da spiegelt sicherlich die Qualität des Materials, auch die Bedeutung, die dem Objekt beigemessen wurde.
Wir haben auch Holz. Objekte aus Holz haben wir nicht viele wegen der Klima. Also, und die kommen 99% aus Ägypten. Aber wir haben ein schönes Beispiel, so eine Holztafel mit Gedichte von Kallimakos und ein Stück eines Tragödie von Euripides. Und das wurde wahrscheinlich auch so in einem Schulkontext benutzt.
Ja, und das vielleicht das Letzte, das ganz Wichtige ist noch das Wachstäfelchen. Man hat in der Antike und im Mittelalter so eine Art von Heften angelegt aus Holztafeln, die auf den Innenseiten mit Wachs bestrichen waren, sodass man in dieses Wachs hineinschreiben konnte, hineinritzen konnte und somit Nachrichten aufbewahren konnte. Wachstäfelchen wurden nicht benutzt, um Texte lange zu bewahren, sondern vor allem für Schriften des täglichen Gebrauchs. Also zum Beispiel, wenn man einen Entwurf für ein Schreiben angefertigt hat, dann hat man das erstmal auf dem Wachstäfelchen angefertigt. Dort konnte man alles wieder glätten, alles wiederverwenden und dann hat man es auf ein anderes Material ins Reine geschrieben und dergleichen. Und das ist ein ganz wichtiges Objekt, weil es wirklich sehr viel verwendet wurde, schon in der Antike und auch in der byzantinischen Zeit später.
Jetzt haben sich bestimmte Materialien, wie zum Beispiel die Papyri, quasi fast nur in Ägypten erhalten, eben aus den Gründen, dass es dort halt konserviert worden ist. Wie geht man mit der Herausforderung um, dass hier eine Region für das gesamte Oströmische Reich sprechen muss?
Ja, das war für uns eine sehr neue Erfahrung, glaube ich, beim Kuratieren. Denn wenn man in der Forschung arbeitet, dann sucht man sich ja einfach die Objekte, die es überall gibt, die man behandelt, die einem über die Forschungsliteratur sozusagen weltweit zur Verfügung stehen. Wenn man Objekte nimmt, um eine Ausstellung zu kuratieren, dann hat man in unserem Fall, hatten wir einfach erstmal die Bestände der Nationalbibliothek. Das heißt, das war gegeben, etwas anderes können wir nicht zeigen. Und dann muss man sagen, unsere Kenntnisse vom Alltagsleben im frühbyzantinischen Reich sind einfach extrem von Ägypten geprägt. In Ägypten sind all diese Alltagsdokumente erhalten, Urkunden, alltägliche Briefe und dergleichen. Das haben wir weder aus dieser noch aus späterer Zeit aus dem sonstigen byzantinischen Reich. Ein schönes Beispiel dafür sind Briefe. Originalbriefe haben wir bis ins 7. Jahrhundert in Ägypten in griechischer Sprache in sehr großer Zahl erhalten und danach de facto nicht mehr. Ja? Im 14., 15. Jahrhundert hat man dann wieder eine Handvoll Originalbriefe erhalten. Davon stellen wir auch einen aus. Aber das ist was völlig Spektakuläres für das spätere Mittelalter, während das für die Spätantike und das Frühmittelalter wirklich zuhauf vorhanden ist.
Und auch eher, also viele Briefe, die so Alltagssituationen wiedergeben, oder? Nicht unbedingt so rhetorische Briefe, sondern wo man irgendwie so Geschäfte und so weiter.
Ja, also es gibt ganz einen schönen Vergleich kann man machen. Man hat Alltagsbriefe aus Ägypten, da werden zum Beispiel Geschenke geschickt und damit der Adressat auch weiß, ob die richtige Menge an Wein ankommt, steht dann in dem Brief eben, lieber XY, ich hoffe, es geht dir gut, als Geschenk schicke ich dir auch 5 Liter Wein und so weiter und so fort. Und das war sozusagen ein echter Brief, der verwendet wurde. Was wir aus mittelalterlicher byzantinischer Zeit erhalten haben, sind Briefe, die literarisch gestaltet sind, die dann in Bücher als kleine Kunstwerke übertragen wurden. Und da gibt es einen Autor, von dem wir auch eine Handschrift zeigen, der hat auch einen Brief geschrieben über Wein und über ein Weingeschenk. Der hat also von einem Freund Wein bekommen als Geschenk, zusammen mit einem Brief. Und er schreibt ihm zurück, lieber Freund, was denkst du dir, mir diesen Wein zu schenken? Willst du mich vergiften? Das ist also eher wie ein Schierlingsbecher, wenn ich diesen Wein trinke. Er ist wirklich schrecklich und sauer. Und jetzt habe ich aber eine Lösung dafür gefunden. Ich benutze ihn jetzt als Essig und dann geht's. Das Fazit in diesem Brief ist dann, der Freund soll doch warten, bis es ihm auch finanziell wieder besser geht und dann gute Geschenke an seine Freunde schicken. Aber das ist ein schönes Beispiel, wie man eigentlich recht anschaulich sieht, wie unterschiedlich die Alltagsbriefe sind, die man aus Ägypten findet, wo es wirklich darum geht, ich schicke dir 5 Liter Wein, Punkt. Und die literarischen Briefe, die in byzantinischen Büchern erhalten sind, wo es um Spielereien, literarische Spielereien geht.
Ja, ihr habt gesagt, wenn man seine Ausstellung konzipiert, dann muss man Gegenstände nehmen, die es gibt. Aber da seid ihr hier in Wien ja eh in einer privilegierten Stellung, denn dass hier derartige Schätze aufbewahrt werden. Vielleicht ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wollt ihr kurz umreißen, wie sind diese Schriftstücke überhaupt nach Wien gekommen?
Ja, also die Papyri kommen aus Ägypten und die wurden aus Ägypten gebracht im 19. und 20. Jahrhundert. Und hier eine sehr wichtige Figur ist Erzherzog Rainer. Der hat auch die Sammlung zum Hof geschenkt und dann ist die aktuelle Papyrussammlung geworden. Für die Handschriften, das ist ein bisschen anders. Die Handschriften stammen einige aus Konstantinopel und die wurden zum Beispiel von Sammler nach Wien gebracht. Zum Beispiel ein sehr wichtiger ist Ogier von Busbeck. Hat zum Beispiel der berühmte Vina Dioscurides in Konstantinopel gekauft und nach Wien gebracht. Und auch eine andere sehr wichtige Persönlichkeit ist Johannes Sambucus. Er hat seine Handschriften aber in Italien gekauft und dann nach Wien gebracht. Und man sieht normalerweise am Anfang oder am Ende einer Handschrift ein sogenannter Ex Libris und kann man lesen dann der Name Busbeck oder Sambucus und man kann dann verstehen, woraus die Handschriften ursprünglich stammen.
Ja, ich glaube, was man auch noch dazu sagen kann, ist, dass die Papyri eigentlich jahrhundertelang vergessen waren, weil die Papyri in der Regel auf Misthalden gelandet sind und dort hat der Wüstensand sie vergraben. Und über Jahrhunderte hinweg hat niemand diese Objekte gekannt oder gelesen. Und dann erst im Laufe des 19. Jahrhunderts im Zuge von archäologischen Ausgrabungen wurden die sozusagen wiederentdeckt und die westeuropäischen Mächte waren dann interessiert an diesen Müllhalden und an den Papyrusfragmenten, die dort zu finden waren. Und die sind wirklich erst relativ spät, also vor 100, 150 Jahren, ausgegraben und hier nach Wien gebracht worden, währenddessen bei den Handschriften es ein ungebrochenes Interesse an den Büchern gab. Ja, also auch in der frühen Neuzeit hat man sich für mittelalterliche Handschriften interessiert, mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich waren die nicht so vergessen und verloren wie die Papyri.
Und man sieht auch die Interesse der Sammler, weil für die Handschriften, man sieht, es gibt Interesse aus klassische Texte zum Beispiel oder theologische, es gibt fast nichts Liturgisches, was eigentlich, wenn man in eine Klosterbibliothek geht, also 90% der Handschriften sind Liturgisches. Also das, denn die Sammlung gibt nicht wirklich im Prozent, zeigt nicht, was die meistkopierten Bücher in Byzanz waren. Für die Papyri ist ein bisschen anders, weil dort wirklich sind, wie Christina gesagt hat, auch so Papyri aus Müllhalden wurden gebracht. Und dort gibt's alles, von Verträge zu Stücke von Gedichte und Briefe und Einkaufsliste, also wirklich alles.
Ja, dort findet man einiges. Das ist auch quasi so wie wir, wenn wir einen Notizzettel oder so haben, schreiben wir was drauf und sobald wir ihn nicht mehr brauchen, dann schmeißen wir ihn in Papiermüll. Und so ähnlich muss man sich das ja auch vorstellen mit den antiken Papyri. Und die sind ja spannend, weil sie einen Einblick geben in den Alltag der damaligen Leute. Wollt ihr vielleicht das ein oder andere Beispiel geben, was man da so findet?
Also eines unserer Lieblingsobjekte ist eines, das sehr hässlich aussieht auf den ersten Blick. Das ist also ein Ostrakon, also eine Tonscherbe. Und da hat jemand, der wahrscheinlich Lesen und Schreiben gerade gelernt hat, ganz viele Buchstaben drauf gekritzelt und wirklich gekritzelt. Also es sieht sehr ungelenk aus. Die Buchstaben sind kreuz und quer und wirklich keine schöne kalligraphische Ausführung. Und wir haben einen Kollegen gefragt, ob er das für den Katalog für uns beschreibt. Und der Kollege sagte, nein, das kannst du doch nicht ausstellen. Ja, das ist so ein hässliches Objekt. Nehmt doch hier was Schönes. Er hat uns dann wirklich andere wunderschöne Objekte gezeigt, die aber nicht das ausdrücken, was wir zeigen wollten, sondern wir wollten zeigen, dass das ein Stück war, das jemand benutzt hat, der gerade angefangen hat, den Stift eben richtig zu bedienen, ja, und darauf seine Übungen gemacht hat. Und das zeigt eigentlich so einen kleinen Moment in dem Leben einer Person, die wir nicht benennen können, von der wir auch nichts wissen, die aber eine ganz ähnliche Laufbahn irgendwie hatte, wie wir alle auch heute sie noch gehabt haben, als wir irgendwann mal angefangen haben zu schreiben. Das ist ein sehr schönes Beispiel.
Ja. Vielleicht noch ein etwas sehr interessant, was wir auch zeigen. Ist auch schön zu zeigen, wie die unterschiedliche Beschreibstoffe und Fragmente von Büchern konnten umgewidmet werden und konnten also ein zweites Leben bekommen, aber nicht nur als Bücher, aber als etwas anderes. Und zum Beispiel, wir zeigen einige Dokumente aus dem 10. Jahrhundert auf Papier geschrieben. Die wurden als Makulatur wiederverwendet und als Füllung für eine Mütze. Und eigentlich Makulatur als in der Herstellung von Kleider und Schuhe ist bis heute verwendet, und man sieht das ja auch im 10. Jahrhundert war dasselbe, und das ist auch ein sehr schönes Beispiel.
In derselben Vitrine wie die Mütze haben wir noch ein zweites Objekt, das mit Kleidungsstücken zu tun hat. Das ist ein ganz kleiner Schnipsel eigentlich aus einer Pergamenthandschrift. Man kann ein bisschen noch den alten Text lesen. Das muss ein christlicher Text gewesen sein, aber es ist so wenig Text enthalten, dass wir nicht wissen, was es war. Und auf diesem Schnipsel steht mit anderer Tinte und in anderer Schrift geschrieben: weißes Gewand für den Alltagsgebrauch. Und dieser Schnipsel muss also verwendet worden sein für ein Kleidungsstück. Und es sind Löcher drin, die darauf schließen lassen, dass es aufgenäht war. Wir können uns also vorstellen, es gab ein Kleidungsstück, das war zusammengebunden, und dann war dieser Schnipsel als Kleidungsetikett draufgenäht. Und das ist auch ein sehr schönes Alltagsstück. Ja.
Ja, dieses Stück habe ich auch sehr spannend gefunden, so wie 100% Baumwolle oder was auch immer heutzutage ja. Oben steht.
Baumwolle aus Ägypten, es ist.
Ja, also ihr zeigt das sehr schön quasi, dass, also wie man aus alten Beschreibstoffen, Papyrus, Pergament, wie man das quasi in einen neuen Kontext setzen kann und quasi wiederverwerten kann. Eine weitere Möglichkeit, einen Schriftträger wieder zu verwenden, ist es ja auch, ihn abzuschaben und auf ihm einen anderen Text zu schreiben. Das geht ja vor allem beim Pergament ganz gut, und hier spricht man dann von einem Palimpsest. Wollte ich vielleicht kurz darlegen, was es damit auf sich hat und quasi welche modernen Methoden es gibt, da quasi den darunterliegenden ursprünglichen Text, dass man diesen wieder herstellen kann.
Ja, sehr gerne. Ja, also Pergament war wirklich ein sehr gutes Material zum wiederverwenden, und man konnte sie abschaben oder auch waschen eigentlich, um einen Text entfernen und dann das Beschreibstoff wieder zu verwenden, weil es war sehr wertvoll und es war auch sehr teuer, dieser Beschreibstoff. Und bis ins 20. Jahrhundert waren natürlich die Philologen interessiert, in was ausradiert wurde, aber es gab keine neuen Technologien, und man hatte Tinkture oder chemische Lösungen benutzt, um den ausradierten Text wieder lesbar zu machen. Ein berühmtes Beispiel von so einem Gelehrten ist Angelo Mai in der Bibliotheca Vaticana. Der hat durch diese chemische Lösung den Text von Cicero De Republica wieder entdeckt und wieder gelesen. Und es gibt auch ein sehr schönes Gemalt von ihm, und die Handschrift und diese Gefäß mit chemischer Lösung, das er dann auf der Handschrift aufgegeben hat. Das Problem mit so einer Methode ist, dass gleich macht das die Handschrift wieder lesbar, also die ausradierte Schrift, aber nach Jahrzehnten wird die Handschrift ganz dunkel, manchmal blau oder schwarz und kann man das nicht mehr lesen. Und deswegen heutzutage verwendet man eine besondere Art von Fotografie, Aufnahme, und das heißt multispektrale Bildgebung. Und natürlich, man braucht eine spezielle Art von Fotoapparate und Lichter, und man kann dann die Handschrift mehrmals durch unterschiedliche Lichtwellenlänge fotografieren, von Ultraviolett bis Infrarot, und das hilft dann uns, die ausradierte Tinte wieder lesbar und erkennbar zu machen. Und in der Ausstellung zeigen wir ein paar Beispiele, Palimpsesten, und wir hatten auch den Glück, dass also eine Seite konnte auch mit so eine Technologie fotografiert wurden, und wir zeigen, wie dieselbe Seite nach multispektraler Bildgebung aussieht.
Also die Seite selbst sieht immer noch genauso aus.
Ja.
Aber das ist das Tolle an der Technologie, ja, im Gegensatz zu früher. Aber man kann eben ein Foto dazu stellen, was man alles aus diesem Bild machen kann. Und das ist wirklich, glaube ich, sehr beeindruckend, auch für Nicht-SpezialistInnen, wenn man sieht, dass man auf dem ursprünglichen Objekt eigentlich den unteren Text fast gar nicht lesen kann und dann auf der Fotografie wirklich sehr gut. Was wir auch noch in dieser Vitrine hängen haben von den Palimpsesten, das ist eine Collage mit Eierschalen, Bimsstein und Sepia-Schulp, weil das Materialien waren, mit denen man Palimpseste hergestellt hat. Das heißt, man hat das fein gemalt. Diese Materialien konnte somit den Text, wenn man das auch schon ein bisschen eingeweicht hatte, abschaben.
Ja, und wie gesagt, man könnte auch den Text abwaschen. Also, und besonders nicht, jetzt könnte man denken mit Wasser, aber eigentlich Wasser war nicht so geeignet. Also Wein und Milch waren meist benutzt, und das wissen wir von mittelalterlichen Rezepten. Und aber das war unmöglich zu zeigen. Also dann deswegen zeigen wir die trockene Methode.
Ja, echt spannend, was da quasi auch die moderne Technik, wie die einem helfen kann, eben mit so nicht invasiven Methoden so einen Text wiederherzustellen. Und ab und zu findet man ja dann quasi einen Text, der uns bis dato noch unbekannt war oder nicht erhalten war. Jetzt schreibt ihr im Ausstellungstext, dass die Überlieferung abhängt von einem Zusammenspiel von Zufall und bewusster Auswahl. Jetzt haben wir schon ein bisschen über den Zufall geredet, also quasi was weggeworfen wurde, am Papyri zum Beispiel. Wenn wir aber jetzt quasi uns auf das andere, wenn wir das andere jetzt anschauen, die bewusste Auswahl, welche Faktoren spielen hier eine Rolle? Was entscheidet darüber, was uns heute noch erhalten ist von antiken oder mittelalterlichen Texten?
Ja, also es gibt verschiedene Flaschenhälse, sagt man in der Überlieferung. Wenn wir also mal davon ausgehen, wir haben einen Textkorpus von antiken Texten zum Beispiel, wie sind die auf uns gekommen? Da gab es erstmal, wenn wir die Tragödien anschauen, hat jeder der Tragiker, die wir noch heute erhalten haben, also Sophokles, Aeschylus oder Euripides, hat Dutzende Tragödien geschrieben. Wir haben aber jeweils 7, beziehungsweise bei Euripides 19. Wie sind die zu uns gekommen? Schon in der Spätantike fing es an, dass man nur noch bestimmte Tragödien in der Schule gelesen hat. Und die Tragödien, die man in der Schule gelesen hat, sind die, die wir heute noch haben. Das heißt, da setzt eine Kanonbildung ein, und es setzte ein, dass man die Texte verwendet hat. Jeder, der Lesen und Schreiben gelernt hat, ein bisschen eine höhere Bildung hatte, kannte diese Texte. Das heißt, man hat sie gebraucht. Und deshalb, weil man sie gebraucht hat, wurden sie immer wieder abgeschrieben, sind kanonisch geworden und sind deshalb bis zu uns über 2.500 Jahre überliefert worden. Wenn wir das Textkorpus anschauen, haben wir verschiedene Flaschenhälse. Das eine ist der Wechsel von der Rolle auf den Kodex. Also im 4., 5. Jahrhundert hat man aufgehört, Bücher auf Rollen zu schreiben und angefangen, Bücher in Kodizes zu schreiben. Das heißt, in die Buchform, die wir heute auch haben, in Hardcover-Ausgaben, das ist das, was wir Kodex nennen. Als dann der Kodex sich durchgesetzt hatte, hieß es aber auch, es sollten alte Bücher, die man noch gebraucht hat, abgeschrieben werden, weil Rollen eigentlich nicht mehr verwendet wurden. Das heißt, alles, was dann in der Spätantike nicht mehr verwendet wurde und auf Rollen da war, ist dann im Laufe der Zeit größtenteils verloren gegangen. Der nächste Flaschenhals war das sogenannte Metacharakterismus. Das ist im 9., 10. Jahrhundert passiert. Da hat man die Schrift, in der man geschrieben hat, verändert. In der Antike, Spätantike, Frühmittelalter hat man noch in Großbuchstaben geschrieben. Und dann hat man angefangen, Kleinbuchstaben zu benutzen. Warum? Kleinbuchstaben sind schneller zu lesen, sie sind auch schneller zu schreiben und allgemein übersichtlicher als Großbuchstaben. Und mit dieser Veränderung in der Paläographie, in der Schrift, ist wieder dasselbe passiert. Das, was man noch verwendet hat, woran man Interesse hatte, hat man abgeschrieben, jetzt in der neuen sogenannten Minuskelschrift, in Kleinbuchstaben. Das, was man nicht mehr verwendet hat, wurde nicht mehr abgeschrieben und ist im Laufe der Zeit verloren gegangen. Das heißt, das sind Situationen in der Geschichte gewesen, wo es immer wieder die Frage gab, was interessiert die Leute? Die Leute interessiert zum Beispiel, was in der Schule gelesen wird. Die Leute interessiert, was in der Kirche gelesen wird. Die Leute interessiert, was sie im Alltag brauchen, Rechtstexte dergleichen. Und bei solchen großen Veränderungen kam es meistens dann dazu, dass ein relativ großer Teil der älteren Literatur verloren gegangen ist, weil man ihn nicht mehr gelesen hat und sich dann nur eine Auswahl weiter tradiert hat. Und es kamen natürlich immer wieder neue Texte hinzu, neuere Texte. Aber so gab es immer wieder solche Situationen, an denen viel auch verloren gegangen ist, weil es kein Interesse und keinen Nutzen mehr hatte.
Vielleicht was interessant ist, dass was verloren gegangen ist, kann man das jetzt wiederfinden in zum Beispiel in Palimpsesten. 80% der Palimpsesten, das also ausradierte Schriften, sind mit Großbuchstaben geschrieben, also Majuskelschriften. Und also die stammen auch aus dieser Zeit der sogenannte Metacharakterismus, was vorher erwähnt wurde. Also es ist auch sehr schön, um zu schauen, was nicht mehr gibt. Also manchmal haben wir eine Antwort von dieser Art von Texten. Also natürlich, es ist nur ein Teil, aber man kann auch in die Richtung schauen.
Also meistens auch nur ein Fragment, natürlich, was man dann entdeckt und nicht irgendwie ein ganzes Epos.
Nein. Ein schönes Beispiel ist auch ein Papyrus, der in der Ausstellung liegt. Das war ein Papyrus, in dem dichterische Texte waren von Pamperepios. Pamperepios hat den Ruf, der letzte Dichter der Antike zu sein. Das heißt, er hat im 5. Jahrhundert noch mit über all die antiken Götter geschrieben, so als wären sie lebendig und als wären sie echt, zu einer Zeit, wo das Christentum sich wirklich schon durchgesetzt hatte. Und er hat also diese Gedichte geschrieben, die uns nur in diesem Papyrus überliefert sind. Der Schreiber hat dann aber an einer gewissen Stelle aufgehört, diese Gedichte zu schreiben, mitten im Text eigentlich, und hat dort noch zwei Briefe hinzugefügt von Gregor von Nazianz, einem der Kirchenväter und einem der berühmtesten Autoren der byzantinischen Zeit überhaupt. Und das sind zwei Briefe, wo es um theologische Themen geht, um christliche Themen, auch um persönliche Themen Gregors. Und diese Briefe kennen wir aus vielen Handschriften. Ja, also das ist ein ganz schönes Beispiel für ein Objekt, wo das Antike, was nicht mehr gelesen wurde, nur durch Zufall erhalten geblieben ist, weil wir diesen einen Papyrus noch haben, zufällig muss man sagen, während der christliche Text, der auch darauf steht, in vielen, vielen Handschriften überliefert wurde, weil die Menschen eben interessiert waren an Gregor und an seinen christlichen Briefen.
Eine berühmte Handschrift, die wir in Wien haben, ist der Wiener Dioskurides. Der wurde ja einmal restauriert, wenn ich das richtig im Kopf habe, von einem gewissen Johannes Chortas Menos. Und von dem ist ja auch etwas ausgestellt in eurer Ausstellung.
Ja, wir zeigen auch etwas von Vienna Dioscurides, die also normalerweise nicht so interessant ist. Also es geht nicht um die berühmte Darstellungen von den Pflanzen, es geht nicht um die Illuminationen, aber diese Handschrift wurde sehr viel benutzt von Ärzten in Konstantinopel und deswegen wurde mehrmals wieder gebunden. Und im Jahr 1406 hat Johannes Cotas Menes eine neue Bindung zu dieser Handschrift gegeben und er hat damit nicht nur neue Deckel gegeben, sondern auch Vorsatzblätter und Nachsatzblätter. Es geht um Blätter, die den Banden schützen. Und diese Blätter stammen aus einer liturgischen Handschrift aus dem 11. Jahrhundert. Und in der Sammlung von Fragmentsammlung auf der Nationalbibliothek haben wir auch so die kleine Streife gefunden. Die wurden im 1406 verwendet, um die einzelnen Lager oder einzelne Blätter des Wiener Dioscurides zu verstärken. Und was ist ganz interessant ist, dass diese kleinen Streifen stammen aus derselben liturgischen Handschrift wie die Vorsatzblätter und Nachsatzblätter. Diese Blätter befinden sich jetzt alle am Ende der Handschrift. Also wenn man den Faksimile sieht, also man kann nicht den Original sehen, aber wenn man den Faksimile sieht, die sind alle am Ende. Und wir konnten dann sehr schön, und wir zeigen das auch in der Ausstellung, diese kleinen Streifen wie ein Puzzle. Wir können die im Platz setzen und verstehen, dass sie alle aus einem Blatt stammen. Und das war sehr interessant und der Inhalt ist auch vergleichbar mit was wir am Ende der Handschrift haben.
Ja, und Cotas Menes taucht dann eben nochmal auf, nicht nur als Restaurator des berühmten Dioscurides, sondern auch als Autor und Schreiber. Denn wir haben das sogenannte Hausbuch des Cotas Menes in der Ausstellung. Aus spätbyzantinischer Zeit gibt es eine Reihe von Handschriften, die Literaten selbst angefertigt haben. Das heißt, Johannes Cotas Menes hat eine ganze Menge Texte geschrieben. Er war an sich von Beruf Notar und hat aber auch viele rhetorische Werke verfasst. Er hat Reden verfasst, er hat Briefe verfasst. Er hat auch philosophische Texte verfasst, mathematische Texte verfasst. Also eine ganze große Bandbreite an verschiedenen literarischen Werken. Und die hat er einerseits anderen Menschen geschickt, die Briefe zum Beispiel. Andererseits hat er die aber auch gesammelt und zwar in einer eigenen Handschrift, die wir als Hausbuch bezeichnen. Und dieses Hausbuch von ihm stellen wir aus. Das heißt, die Texte hat er selbst geschrieben und selbst korrigiert. Es sind auch ein paar Anmerkungen von seinem Schüler Markus Evgenikos dabei. Aber grundsätzlich ist das von Cotas Menes selbst. Für seinen eigenen Gebrauch, aber natürlich auch mit einem Blick darauf, dass sein Werk mal der Nachwelt erhalten bleiben würde. Und es ist ganz interessant, die Details in solchen Büchern zu sehen, weil einzelne Texte, wie Briefe zum Beispiel, wenn sie in so eine Handschrift wanderten, ein zweites Leben fanden. In der Briefsammlung innerhalb des Hausbuches gibt es zum Beispiel Briefe, bei denen nur dasteht, an einen Freund. Oder an einen anderen Freund, wo Cotas Menes also gar nicht geschrieben hat, an wen das eigentlich war. Und dann erkennt man auf der Seite, die wir ausstellen, dass er dann später ganz klein an den Rand quasi gequetscht hat, welcher Freund das eigentlich war, ja, und der Name noch hinzugefügt wird. Das heißt, zu einem späteren Zeitpunkt hat er sich dann doch gedacht, ich möchte jetzt eigentlich diesen Namen doch bewahren, während das am Anfang gar nicht so im Vordergrund stand.
Und diese also Cotas Menes Hausbuch und die Streifen, die zeigen wir jetzt in der ersten Belegung. Also besser so schnell wie möglich die Ausstellung besuchen.
Ja, die Objekte aus der Handschriftensammlung dürfen nur jeweils ungefähr 3 Monate liegen, aus konservatorischen Gründen. Dann müssen sie ausgetauscht werden. Deshalb gibt es 3 Belegungen unserer Ausstellung. Das heißt, Cotas Menes ist jetzt da bis Oktober und dann wird im Oktober gewechselt und dann im Jänner nochmal gewechselt.
Okay, das ist gut zu wissen. Dann kann ich meine nächsten Besuche planen. Ja, ich kann nur allen empfehlen, das Papyrusmuseum zu besuchen und darin die Sonderausstellung anzuschauen. Das ist bis Mai 2027 möglich. Ich nehme an, dass es auch Führungen gibt.
Es wird Führungen von uns geben. Es gibt auch Führungen vom Museumspersonal.
Liebe Christina, liebe Julia, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke in eure Ausstellung und für den Blick hinter die Kulissen, also was euch angetrieben hat, was euch so interessiert hat, wie das Konzept zustande gekommen ist. Und ja, vielen Dank und ich wünsche euch ganz viele interessierte Besucherinnen und Besucher.
Herzlichen Dank. Danke.
So, das war es mit der heutigen Folge. Wenn ihr euch für einen Besuch der Ausstellung interessiert, dann findet ihr in den Shownotes weiterführende Links. Auch zum Ausstellungskatalog, herausgegeben von den beiden Kuratorinnen, den ich ebenfalls sehr empfehlen kann. Danke, dass ihr dabei wart. Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.